Willkommen zur Pandoras Box, dem Lesbenmagazin auf Radio Lora 97,5 MHz. Wir sind heute Abend live im Studio. Diesmal ein Gespräch mit Anne Thug. Wir sprechen über ihren Roman Tiefenlager. Die Geschichte ist einfach. Atommüll soll in einem Endlager sicher gelagert werden. Die Menschheit muss sich 1 Million Jahre lang erinnern, was da lagert. Deshalb gibt ein Konsortium der Energiewirtschaft die Gründung eines Klosters in Auftrag. 5 Menschen nehmen diesen Auftrag an. Manchmal erzählen sie sich Geschichten aus der Zukunft. Und außerdem sprechen wir mit Anne Thug über Sprache, feministische Überlieferung und den Frauenrat für Außenpolitik. Und am Mikrofon sind
AKW
und Bettina. Ihr hört die Pandoras Box, das Lesbenmagazin auf Radio Lora, 97,5 MHz. Wir sind heute live im Studio und senden ein Gespräch mit der Autorin Annette Hug. Annette Hug ist 1970 in Zürich geboren. Sie hat auch in Zürich Geschichte und in Manila Women and Development Studies studiert. Sie ist freie Autorin, schreibt Romane, Reportagen und eine Kolumne alle zwei Wochen in der WOZ. Von ihr erschienen sind die Bücher Lady Bertha, In Zelenis Zimmer, Wilhelm Tell in Manila, Trobadora Montage, Texte zu Irmtraut Morgner und Tiefenlager. Und über die beiden letzten Bücher sprechen wir heute auch. Annette Hug hat Reportagen verfasst aus den Philippinen, aus Shanghai und Seoul, und sie hat begonnen, philippinische Gegenwartsliteratur ins Deutsche zu übersetzen. Sie war, und über das werdet ihr auch im Gespräch hören, eben auch als Dozentin und als Gewerkschaftssekretärin tätig. Letztes Jahr im Frühling, kurz nach Erscheinen von Tiefenlager und noch mitten im Jubiläumsjahr 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz, konnten wir mit ihr ein längeres Gespräch führen über ihr neues Buch, über ihr Schreiben, über Sprache, über Überlieferung, feministisches Gedächtnis und die Internationalität der Frauenbewegung.
Und im ersten Teil des Gespräches wird es nun über Ihren neuesten Roman Tiefenlager gehen. Er ist erschienen im Frühling 2021 im Verlag Wunderhorn. Und ich möchte noch einmal den Text dazu vorlesen, den sie auf ihrer Webseite hat. Nämlich: Die Geschichte ist einfach. Atommüll soll in einem Endlager sicher gelagert werden. Die Menschheit muss sich eine Million lang erinnern, was da lagert. Deshalb gibt ein Konsortium der Energiewirtschaft die Gründung eines Klosters in Auftrag. 5 Menschen nehmen diesen Auftrag an. Manchmal erzählen sie sich Geschichten aus der Zukunft. Und nun hört ihr gleich einen Ausschnitt aus dem Buch, fast vom Anfang. Zweitens. Mit einem glücklichen Zufall hatte alles begonnen. Hongkong war der perfekte Ort dafür, denn dort kreuzten sich viele Wege. Es war ein Kommen und Gehen aus allen Richtungen. Zwischen den Wolkenkratzern des zentralen Bezirks besetzten Frauen in Freizeitkleidung die Gehsteige, die Parkanlagen, Sitzbänke, die Unterführungen und die abgesperrte Chater Road. Sie saßen auf Pappkartons und in Zelten, hatten sich in Decken gewickelt und mit Mützen bewehrt gegen den Wind, der im Januar richtig kalt geworden war. Eine seltsame Thermik sorgte dafür, dass die Böen zwischen den hohen Fassaden abfielen, aber auch waagrecht über den Teer fegten. Die Fußgängerpassage unter dem Turm von HSBC wurde zum Windkanal. Die Frauen in Freizeitkleidung waren Hausangestellte und kamen aus den südlichen Nachbarländern. Sie hatten jeden Sonntag frei, aber keine eigenen Räume, um sich darin aufzuhalten. Also verbrachten sie Stunden im Zentrum der Stadt. Sie saßen nicht nur auf, sondern auch zwischen Pappkartons. Wände wurden aufgerichtet und mit dem Kartonboden vernäht. Man versammelte sich in dachfreien Zimmern. Und doch auf offener Straße. Leises Gemurmel war zu hören und Musik aus verstärkten Mobiltelefonen. Oft brach in einem Kabäuschen Gelächter aus. Auch ein Tunnel, der die Chater Road mit der Uferpromenade verband, war dicht besetzt. Frauen massierten sich gegenseitig. Thermoskannen und Ghettoblaster heizten die Luft auf. Wer wollte, nahm einen Aufzug, um aus der Menschenmenge in die Höhe zu gelangen. Eine Passerelle gab den Blick frei auf das Ufer und das angeraute Wasser der Bucht. Dahinter erhoben sich die mattglänzenden Fassaden von Kowloon. Rolltreppen führten von der Passerelle hinab auf Rasenflächen. Auch dort saßen Leute eng beieinander und duckten sich. Größere Gruppen trotzten dem Wind und der Kälte durch Bewegung. Streng choreografiert und trotzdem elegant sprangen sie auf, warfen die Arme von sich, schwangen den Kopf hin und her und traten an Ort. Der Wind zerschlug die Musik, zu der sie tanzten.
Betty Wang, fragte die Frau. Vier Gestalten nah am Ufer hoben sich still von allen anderen ab. Ihre Bewegungen passten nicht in die Szenerie. Da turnte jemand vor, der an einen chinesischen Stadtpark in den frühen Morgenstunden erinnerte. Schwer zu sagen, wie alt die Person war. Eine grellblaue Strähne fiel über ihr kurz geschnittenes schwarzes Haar. Die Arme bewegte sie unerhört langsam hin und her, waagrecht auf Schulterhöhe, auch im Rumpf drehte sie sich nach links, dann wieder nach rechts. Übungen, die sonst nur von Rentnerinnen und Rentnern ausgeführt wurden, brachten eine seltsame Ruhe in den Wind und in die verschepperte Musik. Wobei die drei Frauen, die alles nachturnten, aus dem Takt fielen. Eine täuschte sich in der Richtung, eine andere hob den falschen Fuß. Dank der Leiterin strahlte das Krüppchen trotzdem Geschlossenheit aus. Über eine Rolltreppe kam eine Frau im Hosenanzug auf die Rasenfläche, bewegte sich in ungeeignet eleganten Schuhen über den Rasen und reihte sich hinter der Frau mit der grellblauen Strähne ein. Ihre Handtasche sank zu Boden, bevor sie mit den anderen in die Knie ging, die Beine weit auseinander. Bald gerieten auch ihr die Richtungen und Füße durcheinander. Als die Vorturnerin ihre Übung beendet hatte, drehte sie sich um und stockte, sah die Fremde in ihrer Gruppe überrascht an. War das Pierina, Pina oder hieß sie Petra? Wie kam sie auf einen Rasen in Hongkong? Betty Wang? Fragte die Frau im Hosenanzug. Sie hieß tatsächlich Petra.
Thank you. vida tu magia. Natsu, mata kuru natsu ni. Anata e no koi, mochikosu wa ne.
Pandoras Box 97,5 MHz Radio Lora, heute mit einem Gespräch mit der Autorin Anne Thug zu ihrem neuen Roman Tiefenlager.
Fangen wir doch gerade am Anfang des Buches an, und zwar gerade an dem Ort, wo es anfängt, und in Hongkong am Wochenende. Da finde ich, man weiß einfach, man weiß nicht genau, ist das ein Science-Fiction? Ist es irgendwie, es hat auch so etwas Utopisches, und irgendwann merkt man aber, nein, das ist, glaube ich, in Hongkong so. Also kannst du da ein bisschen etwas erzählen darüber, über diesen, und auch ein bisschen beschreiben, wie es da gerade am Anfang des Buches aussieht?
Mhm. Ja, also das ist am Sonntag so in Hongkong, wenn gerade keine Demonstrationen stattfinden. Also dass die Filipinas und die Indonesierinnen, die da in Haushalten arbeiten, das sind insgesamt etwa 300.000 Frauen, sehr wenige Männer auch, einige Transmenschen. Also gut, diese Domestic Workers, die haben frei am Sonntag von Gesetzes wegen. Und dieses Gesetz wird auch eigentlich durchgesetzt. Sie können dann aber eigentlich nirgends hin, weil sie ja keine eigenen Räume haben. Die meisten wohnen, haben nicht mal ein eigenes Zimmer in den Wohnungen, wo sie angestellt sind. Das heißt, es stellt sich die Frage, wo treffen sie andere Leute? Und dann gibt es im zentralen Bezirk einige Straßen, die jeden Sonntag eigentlich eingenommen werden, von Tausenden von Frauen vor allem, die dann so auf Kartons, wie sie ihre eigenen abgegrenzten Räume bauen. Andere haben auch Zelte, wenn es dann kälter ist, oder andere sitzen einfach so rum. Aber das ist wirklich ganz eine eindrückliche Geschichte. Also es ist dann wie eine temporäre Stadt, die am Sonntag entsteht.
Und hast du es mal selber gesehen?
Ja, nein, also ich hatte schon die Idee, dass ich dieses über Endlager, über so diese quasi diese Aufgabe schreiben möchte, dass man den Atommüll über eine Million Jahre sicher lagert. Das heißt, dass man unglaublich stabile Orte bauen muss. Und in dieser Zeit bin ich aus Manila zurückgereist in die Schweiz und habe einen Zwischenhalt gemacht in Hongkong. Mich mit einem Freund getroffen, der da als Korrespondent, Wirtschaftskorrespondent arbeitet, und der führt mich durch diese Gegend. Und ich kannte das ein bisschen aus der Literatur. Es wurde auch feministisch schon viel diskutiert als ein fast schon, wie soll ich sagen, symbolischer Ort schon fast. Und fand es dann so faszinierend. Ich ging da durch und ich hörte aus einer Ecke, da sitzt eine Gruppe zusammen und gründet einen boholanischen Heimatverein. Andere haben da eher ein religiöses Treffen. Andere sind einfach am Schwatzen quasi, am sich Geschichten erzählen. Und ich fand das unglaublich. und dachte, mein nächster Roman muss hier beginnen. Und ich fand auch, das ist so eine, das absolute Gegenteil zu diesem tiefen Lager. Also ein maximal provisorischer Ort. Mhm. Ja, also und dann habe ich aber gedacht, ich fand, ich kann jetzt nicht einfach über das schreiben. Da weiß ich viel zu wenig. Und ich wusste auch nicht, jetzt ich als ja, weiße Schweizerin, wie soll ich über das schreiben? Und dann konnte ich von der Robert-Bosch-Stiftung, da habe ich einen Antrag gestellt, die haben mir dann einen Monat Hongkong finanziert. Und mein Ziel war, einfach so oft wie möglich da zu sein. Und da habe ich dann sehr viele Gespräche geführt, habe mich auch in Internetforen also konnte über so Internetzusammenhänge andere Leute kennenlernen, also Frauen, die ich dann auch unter der Woche mal treffen konnte. Ich habe mit NGOs gesprochen, die da aktiv sind, etc. Und so habe ich dann sehr viel mehr Informationen erhalten oder einfach auch Geschichten, wie das und herausgefunden, wie das ein bisschen funktioniert, was da alles irgendwie läuft an diesen Sonntagen.
Ja, das mit dem Gegenpol, das finde ich eben noch interessant, weil das, wenn du sagst, das ist eigentlich der Gegenpol zu dem Orden.
Mhm. Ich würde sagen zum Tiefenlager. Entschuldigung. Das plätschert das so ein bisschen. Also es ist der Gegenpol zum Tiefenlager im Sinn, dass ja dass ein wahnsinnig teures, stabiles Bauwerk werden muss in diesen Untergeschossen. Und der Orden, der ist ja ein bisschen dazwischen, weil also der soll auch ewig dauern, aber der ist nicht so sehr an das Gebäude gebunden. Mhm. Was da dauern soll, ist das Wissen und die Überlieferung. Und da fand ich jetzt das schon auch sehr faszinierend. Also zum Beispiel unter den Filipinas, ich bin dann eine, die dann auch als Figur jetzt da auftaucht, also verfremdet natürlich, ist eine Frau, die seit 30 Jahren in Hongkong arbeitet, immer mit jährlich erneuerten kurzfristigen Bewilligungen und die massiert. Und die hat unglaubliche Geschichten auch gekannt von allen anderen, die sie da behandelt. Und dass überhaupt etwas bei den Philippinen Faszinierendes, dass es eigentlich doch in vielen Dingen eine relativ beeindruckende Überlieferungsgeschichte gibt, ohne dass die Institutionen sehr viel dazu beitragen würden.
Naja, das ist über das möchte ich alles, wenn wir jetzt dazu kommen. Hoffe ich noch ein bisschen zu sprechen, nämlich mit Institutionen. Und eben wenn es die aber auch gar nicht gibt. Aber deshalb fand ich jetzt interessant, genau das habe ich nämlich hier ein bisschen falsch verstanden. Zuerst, dass du meinst, das ist der Gegenpol zum Orden selbst, sondern eigentlich das Tiefenlager ist so etwas für sich, wo es darum geht, das geht also rein das Gebäude, die muss stabil sein für diesen Abfall, diesen radioaktiven Abfall, aber das, was das eigentlich dann auch stabil hält, also alleine das reicht nicht, sondern es geht ja darum, dieses Wissen zu überliefern und dort kommen ja im Buch viele verschiedene auch Möglichkeiten vor, die dann oder nicht beiläufig, aber es kommt halt einfach vor. Eben wie du auch sagst, mit diesen, vielleicht sogar in den Körper, diesen Körperpraktiken, die ja auch der Orden dann immer macht. Also, ja. Aber ich finde, es hat so eine Vielzahl von vielleicht auch Möglichkeiten, so etwas weiterzugeben, kommt vor. Also,
Und das ist ja quasi. Und die Aufgabe, die sich dieser fiktive Orden da stellt, also dass sie sollen ja herausfinden, wie kann man das weitergeben. Und müssen natürlich, und da fand ich es interessant, jetzt für mich auch ein bisschen die Geschichte der religiösen Orden zu studieren. Da gibt es ja eben die ganz unterschiedlichsten Varianten. Quasi von den Bettelmönchen, die extrem unabhängig sein wollen von von Reichtum, von Besitz und quasi das Wissen und den Glauben ganz, wie soll ich sagen, immateriell weitergeben, was ihnen ja dann nicht gelungen ist. Sie wurden ja dann quasi, ob sie es wollten oder nicht, sie wurden reich, weil die Leute ihnen Geld geben wollten. Und dann aber auch Klöster wirklich mit, einfach Klostermauern und große Gebäude, die dann ewig dauern sollen. Also da die ganze Bandbreite findet man eigentlich in der Geschichte der Klöster. Und das finde ich eigentlich interessant, die Frage, weil ja sich diese Aufgabe des Weitergebens der Erinnerung, des Wissens, dass quasi vielleicht auch die Idee darüber, wie man das tun soll, sich wandeln muss. Also, und die Frage, ist das möglich, dass man auch die Idee davon, was man eigentlich tut, wieder ändert, je nachdem, was gerade wie die historische Situation ist.
Ihr hört Pandoras Box, Lesbenmagazin auf Radio Lora. Wir sind mitten in einem Gespräch mit Anne Thug. In der nächsten Frage kommen wir auf einen Zeitungsartikel zu sprechen, den Anne Thug für die WOZ geschrieben hat. Er ist vom 16. Juli 2020 und hat den Titel «Die gefährliche Politik des Kleingedruckten». Ihr findet ihn auch im Internet zum Ganzlesen auf der Seite der WOZ. In diesem Artikel geht es darum, dass, wenn die öffentliche Verwaltung umgebaut wird, Lücken entstehen.